Traditionell ist es so, dass in der Kirchengeschichte verhältnismäßig früh dieser Tag als Palmsonntag gefeiert wurde. Also hat alle möglichen Namen, aber eigentlich kommt da immer irgendwie die Palme drin vor. Weil als Jesus nach Jerusalem gekommen ist, haben Leute an den Seiten gestanden und haben Palmzweige abgerissen. Also wenn das bei uns wäre, müsste man wahrscheinlich so Tannenzweige sagen, abgerissen von den Bäumen. Und haben die auf den Boden gelegt, um eben Jesu Füße und die Füße des Esels, auf dem Jesus sitzt, dass sie nicht den Boden berühren müssen. Das war so eine Ehrerbietungsgeschichte. Also so wie man sich vielleicht auf einem Konzert so ein T-Shirt auszieht und auf die Bühne wirft oder sowas. Ne? Also das muss man sich alles so ein bisschen übertrieben vorstellen. Ja, das war jetzt keine choreografierte Geschichte, sondern so eine, so auf einmal war irgendwie Stimmung in der Bude. Und es war der Hammer. Ja? Also Jesus reitet ein und die ganze Symbolik, die da drin ist, ist für die damaligen Leute sehr bewegend gewesen. Und das kann man sich irgendwie vorstellen. Also Jesus reitet ein und jetzt gucken sich die Leute, die ihn begrüßt haben auf dem Weg nach Jerusalem, gucken sich mit hochrotem Kopf an, völlig enthusiastisch, begeistert. Jesus. Manche der Leute sind ihm wahrscheinlich in diesem Moment das allererste Mal begegnet. Das ist ja häufig so eine Mischung. Das ist ja wie in so einem Gottesdienst jetzt hier auch. Einige haben irgendwie schon viel mit Jesus zu tun, einige so gar nicht. Manche sind irgendwie mal locker in Berührung gewesen an irgendeiner Stelle. So eine Mischung halt. Und die waren begeistert von dem, was sie da jetzt erleben. Und offensichtlich muss Jesus ja irgendwie ein Toller sein, sonst würden ja seine Leute jetzt nicht so reagieren, wie das hier passiert. Ich möchte euch mit reinnehmen in das Danach. Zwischen dem Einzug nach Jerusalem und dem dann, was wir an Ostern feiern, das an Gründonnerstag, das erste Abendmahl, sein letztes Abendmahl, die Gemeinschaft mit seinen Leuten, Freitag, die Hinrichtung, das, was wir Karfreitag nennen, die Kreuzigung, Sonntag dann dieses völlig Unerwartete, Jesus steht auf von den Toten, etwas völlig Neues beginnt. Aber was ist dazwischen? Also was ist zwischen diesem triumphalen Einzug nach Jerusalem und dem, dass es offensichtlich anderen Leuten gelingt, dann an Karfreitag eine Stimmung zu erzeugen, in der es möglich ist, dass die Menge schreit, kreuzige ihn. Und ich glaube, dass es ein bisschen mit dem zusammenhängt, was in den Tagen dazwischen passiert ist, nämlich Jesus polarisiert unfassbar. Das gehört ja zu den ganz faszinierenden Geschichten, dass wenn man jetzt rausgehen würde auf die Straße und fragen würde, so wie finden Sie Jesus, dann würden die meisten Leute heute sagen, ach, irgendwie muss das ein Guter gewesen sein. Also der hat schon irgendwie seine positiven Seiten. Faszinierend, und manche haben vielleicht irgendwie auch einen netten Vers, den sie wiedergeben können. Zu Jesu Zeiten hat sich an Jesus so richtig was entzündet. Einige Leute haben ihn verehrt und er war sowas wie der Mittelpunkt ihres Lebens. Und für einige Leute hat er alles personifiziert, was sie gehasst haben. Oder zumindest einen gehörigen Teil davon. Letzte Woche nicht, aber in den Monaten davor habe ich immer mal wieder Texte aus dem Markus-Evangelium rausgesucht. Einfach mal so ein bisschen längst am Markus-Evangelium, so die Schritte, die Jesus so gegangen ist. Und im Markus-Evangelium wird nach dem Einzug nach Jerusalem erstmal nur so gar nichts. Ne? Also er geht rein und dann geht er wieder raus. So, ne? Also er zieht rein und dann geht er abends wieder raus. Sie haben vor den Toren der Stadt übernachtet. Es ist die Woche vor einem großen jüdischen Fest. Und an diesem Fest heißt es mal von einem Historiker, der kurze Zeit später geschrieben hat über die Situation der Juden in Israel. Das ist ein ganz spannendes Dokument so über die Zeitgeschichte. Da schreibt er, dass die Bevölkerungszahl in dieser Zeit sich verzehnfacht hat in Jerusalem. Also es war pickepacke voll. Also das, wenn eben in Hamburg es jetzt 18 Millionen Menschen wären. Ja, das gibt einem so eine Idee davon, wie sich das wohl anfühlt. Also sie haben draußen vor der Stadt geschlafen. Und dann heißt es dann weiter in Vers 12, als sie Bethanien am nächsten Morgen wieder verließen, bekam Jesus Hunger. Da sah er in einiger Entfernung einen Feigenbaum, der schon Blätter trug. Er ging hin, um zu sehen, ob nicht Früchte an ihm wären. Aber er fand nichts als Blätter, denn es war nicht die Jahreszeit für Feigen. Kurzer Einwand, also kurzes Reinspringen. Einige sind ja hier in der Stadt groß geworden. Ja? Und wir wissen, dass das irgendwie ein beliebter Witz ist, dass wenn man mit einer Klasse von Stadtkindern aufs Land fährt, dass es durchaus sein kann, dass mal ein Kind fragt, wo denn die lila Kuh steht. Ne? Also manche von uns haben nicht mehr so den direkten Bezug dazu, zu sagen, so, wann ist eigentlich die Zeit, wann Roggen reingeholt wird und wann kann man eigentlich gut Tomaten einsammeln und was ist Wintergerste und Sommergerste, also egal. Ne? Das ist in dieser Zeit damals anders gewesen. Also die Leute haben komplett mit dem Rhythmus leben müssen, weil die ganzen Aufbewahrungsmöglichkeiten für vieles ja auch nicht da waren und für Feigen definitiv nicht da waren. Also in der Zeit der Feigen konnte man Feigen satt essen und das war lecker und toll und alles und irgendwann gab es keine Feigen mehr und dann gab es auch keine Feigen mehr. Da konnte man von nirgendwo man noch irgendwelche Feigen holen. Wir sind vor anderthalb Jahren in Mosambik gewesen, wo eine Mitarbeiterin gesagt hat, ich freue mich schon auf die Zeit der Mangos. Das ist dann so diese Phase, wo dann 8 Wochen lang kannst du dich in Mangos tot essen und in Mangos, die auch wirklich nach Mango schmecken und so. Aber dann ist halt eben 10 Monate immer wieder vorbei. Markus sagt ausdrücklich, dass das nicht die Zeit der Feigen ist. Also offensichtlich stellt Jesus eine idiotische Frage. Das wäre so, als wenn wir irgendwie im Januar rausgucken auf den Garten und sagen, also die Rosen, das ist irgendwie jetzt in diesen Wochen gerade schwierig. Also irgendwie so. Das ist, also, klar sind da keine Rosen gerade. Da sagte Jesus zu dem Feigenbaum, von dir soll nie mehr jemand Feigen essen. Also wenn ich nichts von dir ernten kann, von dir nichts holen kann, dann Schluss damit. Skurrile Situation. Also die Leute, die mit Jesus zusammen sind, die wussten, dass es immer mal wieder so diese skurrilen Sekunden gibt, aber sie haben gelernt, und wer als Christ unterwegs ist, der lernt das sowieso irgendwann mit Gott. Es gibt so diese Sachen, da versteht man Gott nicht, und dann schüttelt man sich einmal und geht einfach weiter. Wenn man immer versucht, alles zu verstehen, das wird schwierig. Die waren Kummer gewohnt, ganz vorsichtig formuliert. Der Tag vergeht, es wird Nacht, sie gehen wieder nach Hause, sie kommen am nächsten Morgen wieder, früh am nächsten Morgen, Vers 20, kamen sie wieder an dem Feigenbaum vorbei. Er war bis in die Wurzel abgestorben. Am Tag davor war das schon Blätter dran waren. Ne? Da erinnerte sich Petrus und sagte zu Jesus, Rabbi, Lehrer, Meister, Pastor, wenn ihr so wollt, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus antwortete, habt Vertrauen zu Gott. Ich versichere euch, wenn jemand zu diesem Berg sagt, auf, stürze dich ins Meer und hat keinerlei Zweifel, sondern vertraut fest darauf, dass es geschieht, dann geschieht es auch. Deshalb sage ich euch, wenn ihr Gott um irgendetwas bittet, müsst ihr nur darauf vertrauen, dass er eure Bitte schon erfüllt hat, dann wird sie auch erfüllt. Aber wenn ihr betet, sollt ihr euren Mitmenschen vergeben, falls ihr etwas gegen sie habt, damit euer Vater im Himmel auch euch die Verfehlungen vergibt. Ich möchte gerne diese beiden Situationen mal, dass uns bewusst ist, wie unterschiedlich die sind. 2 Tage davor ist Jesus einmarschiert nach Jerusalem. Und das war Er hat das mit einer sehr demütigen Geste getan, aber es war eine Proklamation. Für die Leute, die so ein bisschen die Bibel kannten, war das der Anspruch eines kommenden Königs. Und es war Jubel, es war Begeisterung, es war Ekstase. Die Leute haben Jesus gefeiert und sie haben Gott über Jesus gefeiert. Sie waren so froh, dass sie in diesem Moment jetzt hier an dieser Stelle stehen können und sagen können, Jesus, toll. Zwei Tage später ist Jesus im kleinen Kreis der Leute, die mit ihm da draußen übernachtet haben, und erklärt ihnen, was normal ist im Reich Gottes. Er sagt, das, was ich hier getan habe, das könnt ihr auch. Also man muss diese Bibelstelle schon sehr drehen, um sie anders zu verstehen. Jesus nimmt diese Stelle und also sagt, ja, wenn ihr Gott um irgendetwas bittet, müsst ihr nur darauf vertrauen, dass er eure Bitte schon erfüllt hat, dann wird sie auch erfüllt. Dann schiebt er nochmal so ganz kurz hinterher, dass aber auch Vergebung gelebt werden muss, weil auch Gott uns vergibt. Und das waren ja mehrere Leute, die ihm zugehört haben. Da wird es mehrere Leute gegeben haben, die auch peinlich berührt zu Boden geguckt haben, weil sie gemerkt haben, ja, schon irgendwie, aber vielleicht doch nicht alles und komplett und so. Aber bei eigentlich jedem, der hier sitzt, ist doch klar, wir hören diese Bibelstelle, wir hören den Anspruch, der in dieser Bibelstelle drinsteckt, oder eigentlich ist es ja eine Ermutigung, die da drinsteckt, und wir sitzen hier und sagen, ja, aber. Wir könnten jetzt haufenweise Geschichten erzählen von aber, wo wir gebetet haben, wo wir uns ausgestreckt haben, wo wir, soweit wir das wahrnehmen konnten, gehofft haben, erwartet haben, dass Gott was tut. Aber so ist es nicht passiert. Ich möchte heute am Ende der Predigt fragen, was für ein Christsein willst du leben? Und die Einladung ist, sich auf diesen Jesus einzulassen. Zu sagen, Jesus, ich vertraue dir. Und ich befürchte, ich begreife noch nicht die Hälfte von dem, was du mir sagen willst. Und umso weiter wir unterwegs sind, desto mehr merken wir, wenn es denn schon die Hälfte wäre, wären wir glücklich. Aber ich will das ergreifen, all das ergreifen, was du sagst und was du lebst und was von dir ausgeht und was du ja offensichtlich in mir siehst, was du mir zutraust. Du traust mir zu, dass ich niemandem irgendetwas irgendwo nachtrage. Du traust mir zu, dass ich den Berg befehle und der Berg hebt sich davon. Traust mir zu, dass ich den Preis zahle, der damit verbunden ist, dass ich mit Jesus unterwegs bin. Natürlich ist das irgendwie nett, die netten Momente. Und natürlich ist das so, wenn hier vorne Katinka steht und fragt, möchte was erzählen von dem, was Jesus so tut. Natürlich würden wir uns wünschen, dass 5 Wundergeschichten hier vorne sind. Und in einer gewissen Weise ist das, was Heinz Werner sagt, für ihn Wunder. Dass er hier vorne stehen kann, das ist nicht selbstverständlich. Aber es ist nicht das Wunder, das wir uns erwünschen würden. Dass jemand hier flockig, knackig nach vorne wie ein junges Reh, ein reifes junges Reh, sagen kann, ich war krank und jetzt ist alles gut. Wir würden uns ein bisschen mehr Enthusiasmus wünschen. Und manchmal denken wir, wenn wir nur lang genug mit den Palmen wedeln, dann wird es uns gut gehen. Vielleicht fühlt es sich gut an, aber dass es uns gut geht, dass es uns gut ergeht, dass wir auf einem guten Weg gehen, das hat was damit zu tun, sich darauf einzulassen, zu sagen, Jesus, ich bin nicht der, der ich gerne wäre. Ich will dir folgen. Jesus, ich verstehe nicht die Hälfte, aber was ich verstehe ist, ich will dir folgen. Gib mir deine Hand. Ich gucke zurück und sage, da gibt es Abzweigungen in meinem Leben, die verstehe ich bis heute nicht. Aber was ich verstehe ist, dass du Gott gut bist. Und ich will deine Hand. Ich will deine Hand. Es geht dann die nächsten Tage weiter. Das, was ich dazwischen jetzt gerade ausgelassen habe, das ist dieses Ding, der Jesus ist im Tempel. Macht sich also spätestens im Tempel nochmal einen Haufen Feinde mehr. Er treibt die Händler raus aus dem Tempel und sagt, ne, ihr habt aus dem Haus meines Vaters eine Räuberhöhle gemacht. Ne, das sollte doch ein Gebetshaus sein. Gebet ist so der Klassiker in meinen Kreisen. Mit Gebet kannst du immer erreichen, dass die Leute hier sitzen und sagen, ja, das müsste mehr sein. Also den Menschen bin ich noch nicht begegnet, der so tief innen drin glaubwürdig mir gegenüber sitzt und sagt, also Gebet, ne, da bade ich drin. Ne, das, also eher zu viel. Ne? Und offensichtlich haben sie einen Ersatz gefunden fürs Gebet. Offensichtlich haben sie einen Ersatz gefunden für die Begegnung mit Gott und der Ersatz war an dieser Stelle Geschäftigkeit. Business. Und Jubeltrubel. Also wenn man was sehen wollte in Jerusalem, dann ist man auf den Tempelvorhof gegangen und hat dem Treiben zugucken können. Ist eine nette Urlaubsbeschäftigung, in einem fremden Setting sich irgendwo in die Ecke eines Marktes zu setzen und einfach mal 3 Stunden zuzugucken. Ihr könnt euch vorstellen, dass die Leute, die den Tempelbetrieb gemacht haben, nicht so glücklich waren. Die waren nicht wirklich glücklich. Ich könnte jetzt viel darüber reden, warum das so ist mit dem Feigenbaum. Also was kann der eigene arme Feigenbaum davor? Ne? So, der Feigenbaum ist ein Bild eigentlich für das Volk Israel und wie auch immer. Da könnte man jetzt eine Menge darüber reden, warum nun gerade der. Aber darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, was bei den Jüngern abläuft. Was bei den Leuten um Jesus abläuft. Erzählt dann so eine Geschichte von den Weinbergpächtern, die nehme ich hier nicht mit rauf, ne, von den Weinbergpächtern. Also die Leute haben einen Weinberg gepachtet und zwischendurch schickt dann der Besitzer des Weinbergs, schickt Leute, die Pacht abholen wollen, das Geld, und die bekommen die Pacht nicht. Der eine wird geschlagen, der andere wird beschimpft, der nächste wird bespuckt, vertrieben werden sie alle. Ne, und dann irgendwann schickt der Weinbergbesitzer seinen Sohn. Und wir, die wir die Geschichte lesen und das in dem Zusammenhang lesen, wissen, Jesus redet hier von sich selbst. Gott schickt seinen Sohn, um eben im Weinberg, Israel in diesem Fall, den Herzschlag des Volkes einzusammeln. Und alles, was er bekommt, ist, dass sein Sohn totgeschlagen wird. Die Leute, die das religiöse Business der Zeit damals verantwortet haben, waren sauer, weil sie genau verstanden haben, was Jesus hier eigentlich sagen wollte. Sie sind die Weinbergverwalter und offensichtlich ist der Besitzer des Weinbergs und der ist in der jüdisch-christlichen Ordnung immer verstanden worden als Gott. Jeder Quadratmeter, auf dem wir stehen, gehört Gott. Es kann sein, dass es dann noch irgendwelche Verwalter gibt, dass irgendwer von uns in irgendwelche Grundbücher eingetragen ist, aber das ist vorübergehender Firlefanz. Für 10, 100 oder 1000 Jahre mag das stimmen, aber der eigentliche Besitzer ist Gott. Jesus wird dann gefragt, die wollen ihn ja irgendwie mal kriegen, dass sie ihn endlich mal ordentlich anklagen können. Wie ist das mit der Steuer? Soll man dem Kaiser Steuer zahlen? Das war eine ganz schwierige Frage, weil der Kaiser war ein Diktator in Rom, der Herrscher einer Militärjunta, also du musstest unter den Gruseligen der Gruseligste sein, um Kaiser in Rom werden zu können. Und die Römer hatten sich Israel einverleibt, wie sie sich alles einverleibt haben, was man irgendwie dessen man habhaft werden konnte. Also wenn ihr so die üblichen Mafia-Filme in den letzten Jahren gesehen habt, dann ist das ungefähr so das Setting, in dem wir uns hier bewegen. Und die Römer wollten natürlich Steuern haben, die wollten Geld haben. Man konnte richtig reich werden, wenn man ein Jahr lang in einer Provinz des Römischen Reiches der Steuermensch war. Konntest du richtig, richtig reich werden. Also es gibt Leute, die haben es geschafft, 2 Millionen Jahresgehälter zu verdienen in einem Jahr Verwaltungsarbeit. Wir reden von Mafia. Und jetzt kommen also die Handlanger des Römischen Reiches, die Juden. Man braucht ja immer Leute, die einem helfen, damit die Bösen wirklich böse sein können. Braucht es immer Leute, die sagen, wenn ich es nicht mache, macht es jemand anders. Ne, die braucht es immer. Und die kommen jetzt und sagen, wie ist das mit der Steuer? Wie ist das mit dem Geld? Sollen wir das zahlen oder nicht? Jesus lässt sich eine Münze geben, guckt auf die Münze, wo natürlich ein Bild des römischen Kaisers drauf ist, und sagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Und wieder ärgert er sie. Wieder sagt er letztlich, das ist doch ihr Plunderkram. Das ist doch nur Geld. Gebt doch dem Kaiser, was der Kaiser will. Das Eigentliche, nämlich dein Leben, das muss Gott gehören. Und wie steht es damit? Man hat das Gefühl, dass er nur darauf wartet, sie weiter zu ärgern. Sie immer mehr zu drängen, zu bedrängen und zu sagen, bekenn dich doch mal. Wie steht es mit dir? Willst du wirklich Gott dienen? Willst du wirklich Gott folgen? Oder willst du ein nettes Leben führen? Was willst du? Willst du dich arrangieren oder willst du dein ganzes Leben einbringen und im Vertrauen Gott in die Hand geben, ihn in die Hand, dich selbst ihm in die Hand geben, seine Hand ergreifen und sagen, Gott, mit dir will ich gehen. Was ist der nächste Schritt? Was ist der nächste Schritt? Dann reden sie noch über Totenauferweckung, heißes theologisches Thema in der damaligen Zeit, wie das dann ist, ob Tote auferstehen oder nicht auferstehen und wie auch immer. Und natürlich gibt es wieder Leute, die richtig böse sind über seine Antwort. Und dann kommt eine Situation, die möchte ich nochmal vorlesen. Ein Gesetzeslehrer hatte dieser Auseinandersetzung zugehört. Er hatte mitgekriegt, wie Jesus mit den Leuten geredet hat. Und ich kenne diese Situation. Manchmal gibt es das, dass man Leuten begegnet, wo man merkt, ey, der ist richtig schlau, also so herzensschlau. Ja? Es gibt so Leute, wo du gemerkt hast, der hat richtig was begriffen. Und man fängt an, sich zu trauen, zu sagen, den würde ich gern mal was fragen. Er war davon beeindruckt, wie Jesus den Sadduzäern geantwortet hat, und so fragt er ihn, welches ist das Wichtigste von allen Geboten des Gesetzes? Das ist übrigens eine in der damaligen Zeit nicht unübliche Frage gewesen. Also das ist jetzt nicht so ein völlig spontanes Ding, sondern es ist eine große Frage in der damaligen Zeit gewesen und die Antworten waren unterschiedlich. Jesus sagte, das wichtigste Gebot ist dieses. Höre Israel, das können israelitische Kinder, ich sage mal so ab dem 8. Lebensjahr, können die das auswendig jetzt aufsagen. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebt ihn von ganzem Herzen und mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft. Das zweite ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Es gibt kein Gebot, das wichtiger ist als diese beiden. Jesus gibt eine Antwort, die zu diesem Zeitpunkt noch nie jemand gegeben hat. Er gibt eine Antwort, die der erste Teil, da sind alle total relaxed und entspannt. Der erste Teil ist, es gibt einen Gott. Es gibt einen Gott. Und ihm zu folgen, das ist richtig. Dieses Folgen wird bei Jesus sehr konkretisiert mit Lieben. Mit Herzen, Willen, Verstand, Kraft. Es wird sehr zugespitzt und wird sehr persönlich gemacht. Es geht nicht darum, irgendwie die richtigen Gebetsformeln an der richtigen Stelle zu sagen. Irrelevant. Hier geht es um meine ganze Existenz. Ich will, dass du dich mit allem, was du bist, reinwirfst in die Sache Gottes. Und jetzt macht er was, was atemberaubend ist. Er stellt ein zweites Gebot neben das Gebot, dass es nur einen Gott gibt. Auf Augenhöhe. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Es gibt kein Gebot, das wichtiger ist als diese beiden. Und jetzt kommt was Typisches in der damaligen Kultur. Da sagte der Gesetzeslehrer zu Jesus, du hast vollkommen recht, Lehrer. Es ist so, wie du sagst, nur einer ist Gott und es gibt keinen Gott außer ihm. Ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit aller Kraft und unsere Menschen zu lieben wie uns selbst, das ist viel wichtiger als alle die Brandopfer und anderen Opfer, die wir ihm darbringen. Das ist ganz typisch für so ein Lehrgespräch gewesen, wenn man eine Frage gestellt hat und man hat eine Antwort bekommen und wollte jetzt weiter einsteigen ins Gespräch, dann hat man die Antwort aufgegriffen, hat sie eigentlich nochmal komplett wiederholt, mit eigenen Worten ein bisschen, ne? Eigene Formulierungen ein Stückchen weit, ne? Ein bisschen eigener Dreh, ne? Um zu zeigen, ich habe es wirklich verstanden. Und dann ganz gegen Ende sagt man dann noch, was man selber dazu nochmal denkt. Das ist viel wichtiger als Brandopfer und andere Opfer, die wir ihm darbringen. Und jetzt kommt eine nette Formulierung. Jesus fand, dass der Gesetzlehrer vernünftig geantwortet hat. Das klingt so ein bisschen wie so ein Lehrer, der sagt, ja, das war hilfreich, ne? Und sagte zu ihm, du bist nicht weit weg von der neuen Welt Gottes. Und dann kommt dieser schöne kleine Satz, von da an wagte es niemand mehr, ihn noch etwas zu fragen. Das kenne ich auch. Es gibt manchmal so diese Momente mit Gott, da bin ich still. Jesus kommt. Und er kommt mit einem radikalen Anspruch. Ich will, dass du deine volle Liebe hochfährst. Ich will, dass du das ungebremst tust. Keine Bitterkeit, keine Unversöhnlichkeit, kein Nachtragen. Ich will, dass du es im Vertrauen tust, dass du glaubst, dass du erwartest. Lass dich nicht beeindrucken von den Leuten, die dich einschüchtern wollen. Lass dich nicht beeindrucken von Bankkonten und so einem Zeug. Glaub nicht, dass das Eigentliche die Sachen sind, die man in der Hand festhalten kann und die man vererben kann oder so ein Zeug. Glaub nicht, dass es darum geht. Und man versteht, warum die einen, die zu Jesus wollen und zu Gott wollen und die eine Sehnsucht haben, ihr Leben mit Gott zu teilen, warum diese Leute ihn mehr und mehr lieben. Weil sie merken, der meint das ernst. Es geht nicht um so ein bisschen Gott. Es geht um mein ganzes Leben. Und man versteht, warum die anderen Leute, denen es einfach darum ging, dass Jesus ihr Leben noch ein bisschen netter macht, warum diese Leute zunehmend frustrierter waren und irgendwann aggressiv geworden sind und irgendwann mitrufen konnten, als es dann kurze Zeit später heißt, kreuzige ihn. Kurze Zeit später sitzt Jesus am Opferkasten des Tempels. Da kommt diese Geschichte mit einer armen Witwe, heißt es. Die gibt zwei Tagesgehälter ein. Zwei Tagesgehälter, das ist Geld, das ist richtig Geld. Und das ist ihr allerletztes Geld. Jesus feiert ihre Tat. Nicht, weil es ihm um den Tempel geht. Der Tempel ist ihm völlig egal, sondern weil sie alles gibt. So unsinnig eigentlich, ne? Halbes Kapitel später wird erzählt, wie eine Frau zu Jesus kommt, er ist im Kreis seiner Leute und sie hat eine Menge Geld verdient. Und sie hat Parfüm, also so ein öliges Zeug ist das in der damaligen Zeit, 300 Tagesgehälter wert. Also ein Jahresgehalt, so in unserem Setting, wir arbeiten ja nicht 360 Tage. Komplettes Jahresgehalt. Und sie zerbricht dieses Gefäß, schüttet es über Jesus aus und es muss da gestunken haben in diesem Haus, unfassbar. So, ne? Und Jesus sagt, lass sie. An sie wird man sich erinnern, noch lange, lange, lange Zeit. Und wieder merkt man, es geht ihm offensichtlich so gar nicht um diese materielle Ebene, sondern es geht ihm um das Herz dieser Witwe, es geht ihm um das Herz dieser Frau. Und weil ihr Herz das Richtige wollte, ist das, was sie tut, dann auch richtig. Obwohl es objektiv betrachtet irgendwie beides nicht so ganz richtig ist. Die arme Frau, man, die soll doch ihr Geld behalten. Und die andere Frau, also das hätte man nun wirklich sinnvoller anlegen können. So. Wie viele Leuten hätte man damit Gutes tun können? Judas argumentiert so. Also meine Einladung steht. Ich möchte dich herausfordern, ich möchte dich einladen, zu sagen, ich möchte aussteigen aus einem. Ich möchte mich gut fühlen mit Gott und ich möchte einsteigen in ein, ich will Gott bedingungslos folgen. Vielleicht verstehe ich nicht jeden Weg, den er mit mir geht. Vielleicht kann ich nicht jeden Impuls umsetzen, aber ich will. Mir ist es jetzt nicht wichtig, dass jetzt Leute, die diese Entscheidung für sich schon gefällt haben und dabei sind, sie irgendwie umzusetzen, in allem Stolpern, das so in unserer Nachfolge drinsteckt, dass sie das jetzt nochmal bekräftigt. Mir geht es jetzt wirklich um diejenigen Leute, die sagen, für mich ist das jetzt ein ganz wichtiger Schritt. Ich möchte diesen Schritt gehen. Und vielleicht gibt es ja sogar Leute, die sagen, überspringen wir doch diesen Punkt. Eigentlich weiß ich so gar nicht so richtig, wie das mit Jesus ist. Aber alles, was ich bis jetzt gehört habe, sagt mir, es könnte an der Zeit sein für all in. Es könnte an der Zeit sein, einfach mal den kompletten Sprung zu machen. Dann bist du auch angesprochen. Ich mache das jetzt so, ich werde jetzt nochmal für uns beten, auch dass ihr für euch irgendwie ihr das nochmal so bewegen könnt vor Gott. Und dann fordere ich dich auf, wenn das dich betrifft, was ich hier gerade hoffentlich in Klarheit formuliert habe, dann mach dich doch damit eins, indem du auf deinem Platz aufstehst. Ich werde dann dazu auffordern, das wird jetzt nicht so ein 3 Minuten lang Ding sein und vielleicht ist ja noch jemand hier und irgendwie so, ne? Sondern werde ich einfach auffordern, dich dazu zu stellen, wie man so schön in der deutschen Sprache das formuliert. Und dann würde ich gerne noch für die beten, die dann hier stehen, und dann gehen wir rüber in die Lobpreiszeit und werden gemeinsam Gott anbeten. Ich bete. Vater, ich danke dir für deine Liebe. Und das scheint ja irgendwie wirklich ernst um uns zu sein. Du willst uns mit Haut und Haar. Du sehnst dich nach uns und du sehnst dich danach, dass Sehnsucht in uns wächst. Und Vater, ich möchte dich jetzt bitten, dass du jedem Einzelnen hier so begegnest, wie er es jetzt braucht. Du weißt, für wen diese Frage jetzt zu groß ist. Und du weißt, wem du diese Frage jetzt gerade ganz persönlich stellen willst. Willst du mir bedingungslos folgen? Ich danke dir für Jesus. Jesus, ich danke dir für den Weg, den du gegangen bist. Dass wir diese ganzen Geschichten lesen können und hören können und anfangen zu begreifen, wie anders es ist, mit Gott zu leben.